Liebe Gemeinde, ich habe vergangene Woche angefangen, ein Buch zu lesen von dem Theologieprofessor Thorsten Dietz. Der Titel des Buches besteht nur aus einem Wort, nämlich Sünde. Er beginnt sein Buch mit einem Gedanken, der mich begleitet, seit ich angefangen habe mit unserer Predigtreihe über die sieben Todsünden. Er schreibt: Das Wort Sünde funktioniert nicht mehr. Es produziert nur noch Missverständnisse. So empfinden es viele Menschen in der westlichen Welt. Auch viele Christen tun sich schwer mit dem Wort Sünde. Es ist ihnen geradezu unangenehm, wenn nicht peinlich. Dann stellt er die Frage: Ist Sünde ein modernes Unwort? Verursacht es nicht mehr Probleme, als dass es den Menschen hilft, ihren Lebensweg frei und verantwortlich zu gehen? Ja, tatsächlich, darum geht es eigentlich beim Thema Sünde. Nämlich, frei zu werden von Schuld, von Misstrauen, von Zielverfehlung, frei von Maßlosigkeit, von Verführung, von Gottlosigkeit, von Lieblosigkeit. Und nicht nur frei zu werden von etwas, sondern auch frei zu werden für etwas. Frei für ein selbstverantwortetes Leben. Für ein Leben frei von Süchten. Frei für ein Leben im Vertrauen auf Gott. Frei für Glaube, für Hoffnung, für Liebe. Hoffentlich ist davon etwas deutlich geworden in den schon gehaltenen Predigten über den Stolz, über die Faulheit und über den Zorn. Und hoffentlich wird auch etwas davon deutlich, wenn es heute um das Thema Geiz oder Habsucht geht, Habgier. Das ist alles so ein Themenbereich. Wer kennt nicht dieses wunderbare Gefühl, unbedingt etwas haben zu wollen, scharf auf etwas zu sein, spitz auf etwas zu sein? Ich habe mich bei der Vorbereitung daran erinnert, dass mich meine Eltern mal als Junge zum Friseur geschickt haben. Ja, es gab eine Zeit, da hat es Sinn gemacht, für mich zum Friseur zu gehen. Und dann haben mir meine Eltern damals 10 Mark in die Hand gedrückt. Und dann bin ich also los in Richtung Friseur. Und dummerweise bin ich an einem Laden vorbeigekommen, da lag eine Lederpeitsche. Und die kostete genau 10 Mark. Und dann bin ich weiß es nicht, bestimmt eine Stunde lang auf und ab gegangen, immer an dieser Peitsche entlang. Und die Peitsche wurde immer großartiger und das war das Einzige und die musste ich haben. Ich bin dann tatsächlich in den Laden reingegangen, habe die Peitsche geholt und war dann nicht beim Friseur, hatte ja kein Geld mehr und dann bin ich mit der Peitsche nach Hause. Das war ein Mistding, ja. Ich habe ein paar Mal damit geknallt, dann war oben schon die Spitze ab, ne? Aber ja. Meine Eltern haben großartig reagiert, muss ich auch dazu sagen. Sie haben es dann mit Humor genommen, aber ja. Also. Die Begierde nennt das die Bibel auch, etwas unbedingt haben zu wollen. Diese Empfindung, etwas unbedingt haben zu wollen, gehört zu den ersten Regungen des Menschen überhaupt. Der Säugling will die Brust seiner Mutter haben, sein Leben hängt daran. Und das Haben wollen wird vielleicht auch als letztes von uns Menschen aufgegeben werden. Zwischen Geburt und Tod gibt es einen immensen Formenreichtum des Habenwollens, des Bekommenwollens. Die verschiedenen Spielarten des Besitzenwollens sind schier unerschöpflich. Wir werden uns einige dieser Spielarten gleich näher anschauen. Vorher will ich noch mit euch darüber nachdenken, wie viel Leistung wir nicht bereit sind zu bringen, damit wir uns dieses oder jenes leisten können. Denn das ist ja die Folge des Haben-Wollens. Normalerweise können wir uns die Dinge nicht einfach nehmen, die wir haben wollen, sondern wir müssen etwas dafür leisten. Unser ganzes Gesellschaftssystem ist darauf aufgebaut, auf dieses Leistungsprinzip. Sich durch ehrlich erbrachte Leistung etwas erarbeiten zu können, ist ein gutes Prinzip, finde ich. Ich erbringe eine Leistung und bin dadurch in der Lage, mir etwas anzuschaffen. Worüber wir uns aber Gedanken machen müssen, ist, ob die Dinge, die wir uns anschaffen wollen, wirklich die Leistung wert sind, die wir dafür bringen müssen. Ein Verwandter meiner Frau hat, weil er unbedingt ein Haus bauen wollte, so viel Arbeit und Gesundheit in den Bau des Hauses investiert, dass er mit 50 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist. Er hat einen hohen Preis bezahlt dafür, dass er unbedingt ein Häuschen bauen wollte. Zugegeben ein heftiges Beispiel, aber ich glaube, es ist keineswegs ein Einzelfall. Alles, was wir besitzen wollen, hat seinen Preis. Und vieles von dem, was wir haben wollen, müssen wir teuer bezahlen, oft genug zu teuer, wie ich meine. Es kostet uns Lebenszeit. Mitunter kostet es uns die Gesundheit. Manchmal kostet es das gute Gewissen, das reine Herz. Oft geht es auf Kosten des Familienlebens, des Freundeskreises, der Gemeinde. Die Sucht nach Besitz, die Habsucht, kommt uns teuer zu stehen. Sie hat ihren Preis. Und wer sein Leben der Habsucht verschreibt, den kostet es die Seele. Darum ist die Habsucht, die Gier, der Geiz eine ernstzunehmende Sünde. Die Bibel lässt es hier nicht an Deutlichkeit fehlen. Immer wieder beschreibt sie die Habsucht und den Geiz als Götzendienst. Zu Recht hat darum die frühe Christenheit die Habsucht als eine der sieben Haupt- oder Wurzelsünden bezeichnet. Ich habe wieder eine Karikatur mitgebracht, die können wir uns jetzt anschauen. Eine Karikatur, die uns vor Augen malt, wie sehr die Habsucht einen Menschen zu entstellen vermag. Liebevoll umklammert hält ein kleiner, hässlicher Gnom seinen einen riesigen Geldsack. Der Geldsack ist ihm mit einer festen Kette ans Bein gebunden. Ich sehe so eine gewisse Wachsamkeit in seinen Augen, auch etwas von Triumph. Alles meins. Irgendwie ist ihm auch die Gier ins Gesicht geschrieben, gemalt. Bei längerem Hinschauen kann man sich schon fragen, wer ist denn da eigentlich an wen gefesselt? Der Besitz an den Besitzer? Oder ist es vielleicht doch eher umgekehrt? Er ist im scheinbar selig machenden Glück des Habens versunken. So hockt er da und ist nicht willens, jemanden an sich heranzulassen. Auf keinen Fall würde er etwas mit einem anderen teilen. Würde alles dafür tun, seinen Besitz zu behalten. Dabei wird der Geldsack für ihn zu einer riesigen Metallkugel, mit der man früher Gefangene am Weglaufen gehindert hat. Er ist gefangen von seinem Haben-Wollen. So sündigt der Habsüchtige gegen Gott, gegen seine Mitmenschen und gegen sich selbst. Die Karikatur macht vielleicht den Eindruck auf uns, als ginge es bei der Habsucht vornehmlich um die Sünde derer, die viel haben, die viel besitzen. Aber Habsucht und Geiz sind nicht das Vorrecht allein derer, die halt viel haben. Von Habsucht und Geiz kann man auch befallen sein, wenn man wenig hat. Das Wenige, was man hat, das muss man dann krampfhaft festhalten. Bei dem, der viel hat, wie bei dem, der wenig hat, kommt es auf die innere Verfassung an. Und wohlgemerkt, ich bin überzeugt, dass die Veranlagung zur Habsucht in jedem von uns steckt. Zur inneren Verfassung. Der Habsüchtige erliegt der wahrhaft teuflischen Illusion, dass mehr besser ist. Masse statt Klasse. Quantität ist gleichbedeutend mit Qualität. Das ist der Wahn und das Unglück aller Habsüchtigen. Und dabei spielt es keine Rolle, worauf sie ihre Habsucht ausgerichtet haben. Sie meinen, viel Besitz, viel Geld würde ihr Leben reich machen. Aber vielleicht auch so. Viele Termine, viel Macht, viel Ansehen, viele Titel. Vielleicht viele flüchtige Abenteuer, viele Bettgeschichten, manchmal auch viel Krankheit, viel Mitleid. Hauptsache viel davon, das könnte ihr Leben reich machen. Aber Qualität und Güte sind eben nicht durch Masse zu ersetzen. Mag das Bankkonto voll sein, mag der Terminkalender voll sein, mag das Tagebuch voll sein von vielen Ruhmesgeschichten. Wozu das alles, wenn das Herz dabei leer ausgeht? Ich denke, es ist deutlich geworden, im klassischen Sinne geht es bei der Habsucht, bei dem Geiz um materielle Dinge, es geht um Geld und Besitz. Diese Sucht hat in der Menschheitsgeschichte unendlich viel Leid hervorgebracht. Sie tut es bis heute. Und wir ahnen, wie viel Gutes freigesetzt werden könnte, wenn Menschen von ihrer Habsucht geheilt würden. In der Jesusgeschichte vom reichen Zöllner wird davon erzählt, Zachäus stand auf, heißt es da, und sagte zu Jesus, Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz will ich den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, dann werde ich es ihm vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist dieses Haus gerettet worden. Bei Luther, heute ist dieses Haus, diesem Haus Heil widerfahren. Geld und Besitz, das ist die eine Seite. Die Habsucht kann sich aber auch auf andere Dinge richten. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Arbeit, Titel, Ansehen, Macht, Sex. Immer geht es um den Versuch, durch eine Form des Reichtums die innere Armut auszugleichen. Diesen Versuch, die innere Armut durch äußeren Reichtum auszugleichen, den gibt es nun auch noch in einer frommen, einer kirchlichen Variante. Eine Form geistlicher Habsucht, könnte man sagen. Die zum Beispiel so aussehen kann, dass eine immer mehr Erfahrungen machen will, immer mehr Wachstum, immer mehr Gaben, immer mehr Vollmacht, immer mehr. Anstatt es vielleicht einmal mit schlichter Nachfolge Jesu zu versuchen. Wenn ich das so sage, dann steckt da ein bisschen Polemik drin, das habt ihr rausgehört. Aber es gibt eben diese Versuchung zu einer frommen Besitzergreifung, die vor lauter mehr an geistlichem Reichtum das eigentliche Leben in der Nachfolge Jesu aus den Augen verliert. In diesen Bereich gehört eine spezielle Form der Habsucht, die ich als Habsucht nach Gott bezeichnen würde. Auch sie ist eine Sünde. Wenn ich das so sage, ist es natürlich erklärungsbedürftig. Man kann sich ja fragen, was soll denn daran falsch sein, nach Gott süchtig zu sein und immer mehr und mehr von Gott haben zu wollen. Ich erzähle dazu eine kleine Geschichte, die habe ich gelesen bei Meister Eckhart, ein berühmter Prediger Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts. Meister Eckhart erzählt folgende Geschichte. Da ist ein Weiblein, so nennt er es, also eine Frau, die schickt ihren Buben, ihren Jungen mit der Ziege Johanna auf die Weide. So. Ist nett, die Ziege wird von dem Bub dann immer die Frau Johanna genannt in der Geschichte. Mit ihr zieht er also los und der Junge versucht, diese Ziege an der Leine zu führen. Er hält die Leine fest mit all seiner Kraft. Und die Ziege, die zerrt den Jungen durch allerlei Gebüsch und Sträucher und Dornen. Arg zerzaust und jammernd kommt der Junge dann am Abend nach Hause. Nun, sagt Meister Eckhart, ist es so, die Ziege steht für Gott, gewagtes Bild, die Ziege steht für Gott und dann sagt er, der Junge, der steht für die vielen Menschen, die Gott greifen wollen, ja, die Gott führen wollen, die Gott für ihre Zwecke auf die Weide führen. Und dabei werden sie grässlich zu Schanden, weil sie mit Gott nicht mithalten können. Gott lässt sich nicht am Seil führen. So lässt er sich nicht brauchen. So lässt er sich nicht haben. Die Habsucht, wo sie auf Gott gerichtet ist, versucht Gott für ihre eigenen selbstsüchtigen Zwecke zu missbrauchen. Diese Form der Habsucht ist nicht leicht zu durchschauen, weil sie nach außen hin ziemlich fromm aussehen kann. Aber der Habsüchtige nach Gott ist gar nicht in gutem Sinne fromm, denn sein eigentliches Interesse gilt gar nicht Gott selbst, sondern er benutzt Gott nur, um sich besser zu fühlen, um das zu bekommen, was er meint, was er brauchen würde von Gott. Verlassen wir diesen düster verdrehten Bereich frommer Habsucht. Es gibt ja auch noch so manche schnöde Form der Habsucht im Bereich von christlicher Gemeinde. Zum Beispiel, wenn die Habsucht aus Sparsamkeit Knausrigkeit macht oder Geiz werden lässt. Ich erinnere mich an einen Bruder in der Gemeinde, der hat mal erzählt, dass er von seinem Zehnten das Benzingeld abrechnet für die Fahrt zum Gottesdienst am Sonntag. Da hat er es ganz genau genommen. Keine Sorge, es war niemand hier aus dieser Gemeinde. Aber ich nutze dieses Beispiel gerne, um danach zu fragen, wie wir es denn mit dem Minimum des alttestamentlichen Zehnten halten. Mancher mag sich ja vielleicht rühmen und sagen, ich gebe nicht nur den Zehnten, ich gebe sogar den Zwanzigsten. Das mit der Minimalforderung des alttestamentlichen Zehnten habe ich bewusst so gesagt. Denn nach biblischem Verständnis geht es beim Zehnten tatsächlich um das Minimum des Treueverhältnisses zu Gott. Neutestamentlicher Standard für den Umgang mit Besitz ist die Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit, wie Jesus sie meint, überbietet alttestamentliche Ordnung. Die Sünde der Habsucht macht aus so manchem Christenmenschen einen schlechten Geber. Der Geizige neigt dazu, all seinen materiellen Besitz, auch seinen geistigen Besitz zu horten. Der Geizige geizt mit seinem Besitz. Er geizt auch oft mit sich selber, mit seinen Taten, mit seinen Talenten. Angesichts von so viel Habsucht und Geiz tut uns eine schlichte Ermahnung aus dem Wort Gottes in der Bibel gut. Ich lese dazu aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. In der Tat kann die Ausübung des Glaubens, die Frömmigkeit, eine große Bereicherung sein, wenn man genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Auf sie lauert die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Die stürzen sie ins Verderben und bedeuten ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr verfallen, so dass sie vom Glauben abgekommen sind, und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Du aber, Mensch Gottes, hüte dich davor, bemühe dich vielmehr um Gerechtigkeit, Ausübung des Glaubens, den Glauben selbst, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. In der Bergpredigt spricht Jesus von dem, was uns wirklich reich macht. Matthäus 6, ab Vers 19. Häuft euch keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie schnell sind wir doch dabei, Geld, manchmal sogar viel Geld, für dumme, für oberflächliche und selbstsüchtige Dinge zu horten oder auszugeben. Und wie nötig haben wir es, uns vom Heiligen Geist die Augen neu öffnen zu lassen für die Maßstäbe des Reiches Gottes. Natürlich hat uns Gott das Recht gegeben, das Vorhandene zu nutzen, es einzusetzen und zu genießen. Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass wir unser Auskommen haben. Aber es geht eben darum, dass wir lernen, uns genügen zu lassen, so sagt es Paulus. Mit Besitz und Reichtum scheint es mir zu sein wie mit einer Schlange. Wenn man nicht versteht, wenn man nicht weiß, wie man eine Schlange anfassen muss, damit sie einen nicht beißt, die Technik nicht kennt, dann wird man von der Schlange gebissen. Wenn du eine Schlange nicht am Schwanzende packst und sie nicht runterbaumeln lässt, dann wird sie sich unweigerlich um deine Hand, um deinen Arm wickeln und zubeißen. Auch bei Besitz und Reichtum besteht die Gefahr, dass sie sich um den Besitzer wickeln, ihn klammern, ihn beißen. Wenn man nicht versteht, keusch und vorsichtig damit umzugehen, sich geschickt anzunähern. Wenn wir gleich in die Stille gehen, haben wir die Gelegenheit, über unsere eigene Versuchlichkeit nachzudenken, über Geldliebe nachzudenken. Und wir haben die Gelegenheit, den Geist Gottes zu bitten, die Frucht der Barmherzigkeit und der Genügsamkeit in uns wachsen zu lassen. Die Sünde der Habsucht wird durch die Barmherzigkeit und die Genügsamkeit überwunden. Amen.